Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Und ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute Daniel Zimmermann, Bürgermeister von Monheim am Rhein. Seit 10 Jahren und als er startete, war er mit 27 Jahren der jüngste Bürgermeister weit und breit, aber schon Politik erfahren als Gründer einer neuen Partei, die es nur in Monheim gibt, PETO. Inzwischen hat er die Stadt ziemlich umgekrempelt und wie und warum er das geschafft hat und warum das nur mit dieser neuen Partei ging. Auch darum geht es in dieser Stunde mit Daniel Zimmermann. Herzlich willkommen erstmal.
Hallo, guten Morgen.
Herr Zimmermann, wie beginnt denn normalerweise so ein Bürgermeistertag, wenn Sie nicht im Radio reden?
Ja, dann würde ich etwa zur gleichen Zeit jetzt anfangen, im Büro zu arbeiten, mich ein bisschen um die Post kümmern, vielleicht auch erste Termine schon innerhalb der Stadtverwaltung haben und in den Tag starten.
Man kann Ihnen sogar zugucken beim Regieren. Monheim hat Rathaus-TV und überträgt alle Sitzungen. Gestern ging es um die städtischen Finanzen. Morgen singen Sie um 11 Uhr auf dem Rathausmarkt, Singen für Europa. Was singen Sie denn da?
Ja, die Monheimer Chöre wollen mit allen Bürgern zusammen die Europahymne singen und Werbung für die Europawahl machen.
Und Sie sind Schirmherr und welche Stimmlage?
Bass wahrscheinlich.
Wie man mit weniger Steuern mehr Geld verdient, wie man Konsens findet in einer kleinen Stadt und wie junge Leute sich dort Gehör verschaffen. Darum geht es in dieser Stunde. Daniel Zimmermann ist Bürgermeister von Monheim am Rhein, 43.000 Einwohner zwischen Köln und Düsseldorf gelegen. Ihre Heimatstadt, Herr Zimmermann, Sie sind dort aufgewachsen, haben dort Ihren Zivildienst gemacht. In den Rheinaugen und wenn ich es richtig weiß, regieren Sie auch unter einem Foto, auf dem der Rhein zu sehen ist. Was ist das für ein Foto?
Das ist eine Aufnahme vom Ufer, die so ein Stück weit das Monheimer Rheinufer natürlich mit Fluss zeigt und die auch so ein Stück Verbundenheit ausdrückt mit dem Ort, den ich sehr, sehr mag.
Ein Ort, in dem Sie aufgewachsen und aus dem Sie auch nie wieder rausgegangen sind.
Letztlich. Naja, das klingt jetzt so provinziell, wie Sie das
Habe ich gar nicht so gemeint.
Nein, aber ich mag die Stadt sehr, sehr gern. Ich habe dort viele Freunde und ich fühle mich da sehr, sehr wohl.
Die Bürgermeistergeschichte ist bei Ihnen schon eine recht lange, auch wenn Sie schon noch sehr jung sind. Aber Sie haben mit 16 mit einigen Gymnasiasten zusammen eine Partei gegründet, die PETO-Partei. Wie kam es dazu?
Ja, das war ein bisschen Jux und Dollerei tatsächlich. Wir hatten damals die Situation, dass in Nordrhein-Westfalen das Wahlrecht geändert wurde. Man durfte zum ersten Mal mit 16 wählen bei den Kommunalwahlen. Und dann war das für uns Anlass, einfach zu sagen, ja, dann gründen wir doch eine eigene Partei. Müssen wir uns nicht entscheiden, welche bestehende Partei wir wählen, sondern wir machen das selbst. Und wir haben da ganz schnell auch ein paar Mitschüler gefunden, die schon 18 waren und kandidieren durften. Das passive Wahlrecht begann ja dann weiter erst mit 18 und dann ist aus dieser Spaßidee irgendwann ernst geworden.
PETO heißt, ich fordere. Wussten Sie mit 16 denn schon, was Sie fordern möchten?
Nein, wir haben tatsächlich erst das Programm geschrieben, nachdem wir unsere Kandidaten aufgestellt hatten. Und das war auch ein großes Sammelsurium von dem, was man dann auch so als Teenager für wichtig hält in einem Ort, in dem man wohnt. Das sind Busverbindungen gewesen, Fahrradwege, die Öffnungszeiten unserer Jugendclubs. Solche Sachen standen da im Vordergrund.
Ganz kommunal. Also warum eigentlich eine neue Partei? Warum nicht zu den Jusos, zu der Jungen Union, zu den Jungen Grünen, Junge Liberale? Es gibt ja Auswahl.
Ja, also mal abgesehen davon, dass in Monheim nur die Jusos oder die Junge Union zur Wahl gestanden hätten, lag uns das irgendwie fern. Wir wären gar nicht auf die Idee gekommen. Ich glaube, wenn man da nicht persönlich schon mal jemanden kennt in seinem Freundeskreis, der da mitmacht, dann ist das für junge Leute ein ganz, ganz großer Schritt, plötzlich in so einer Jugendorganisation vorstellig zu werden. Und unser eigenes Projekt, das erschien uns viel näher. Das war, als wenn man irgendwie eine Schülerband gründet und einfach mit seinen Freunden zusammen was auf die Beine stellt.
Sehr spielerisch, also Parteigründung mit 16, da darf man zwar schon wählen, aber immer noch nicht gewählt werden. Wusste denn zum Beispiel der Bundeswahlleiter, mit dem man bei Parteigründungen ja sofort zu tun hat, dass er da ein paar 16-, 17-Jährige vor sich hat?
Nein, nach dem Alter hat er uns nie gefragt. Und wir haben damals auch deshalb eine Partei gegründet und keine unabhängige Wählervereinigung, weil die letztere ja eben nach Vereinsrecht dann auch 7 volljährige Gründungsmitglieder braucht. Die hatten wir nicht. Aber der Bundeswahlleiter hat sich für unser Alter nie interessiert.
Mussten Sie gar nicht angeben. Und dann sind Sie da so mit durchgerutscht.
Genau.
Sie haben aber dann ganz schnell was erreicht. Aus dem reinen Spiel wurde dann plötzlich ernst. Also 6% im ersten Anlauf, das war ein Achtungserfolg. Ich kürze mal ab. Wenige Jahre später, 1999, wurde PETO-Gründer Daniel Zimmermann Bürgermeister von Monheim mit 27 Jahren. Damit hatte wohl niemand gerechnet. Sie auch nicht, oder?
Genau, 2009 war das. Das war eine, wirklich auch eine große Überraschung. Ich war jetzt kein ganz schlimmer Außenseiter bei der Wahl. Es gab 7 Kandidaten, da gehörte ich schon so irgendwie zu der Nummer 3 oder Nummer 4, dass ich jetzt vielleicht mir ein bisschen Hoffnung machen konnte. Aber klar, alle haben damit gerechnet, dass entweder die Kandidatin der SPD oder auch der Kandidat der CDU die Wahl gewinnen würde.
Wenn da so ein 27-Jähriger kommt, klopfen einem da nicht die Honoratioren erstmal väterlich oder mütterlich auf die Schulter und sagen, also bis hierhin ganz erstaunlich, mein Junge, aber nun wird das nichts mehr. Sie haben mal gesagt, das erste Jahr sei verdammt hart gewesen.
Ja, das ist so. Ich habe aber diese Erfahrung von Anfang an gemacht, dass wir natürlich nicht immer ernst genommen worden sind. Manchmal erlebe ich das heute noch. Also Sie haben auch von der Haupt- und Finanzausschusssitzung gestern gesprochen. Wir sind manchmal jetzt immer noch mit so altväterlichen Ratschlägen konfrontiert. Wahrscheinlich bleibt das nicht aus, wenn Menschen aufeinandertreffen, die ein unterschiedliches Alter haben, dass die Älteren dann gerne auch mal gute Ratschläge geben wollen. Aber in meinem ersten Jahr habe ich auch wahnsinnig viele Termine absolviert. Jeder Verein, jede Schule, jeder Kindergarten wollte, dass ich mal vorbeikomme. Und gleichzeitig musste ich mich natürlich auch einarbeiten in dieses Rathaus mit damals 500 Mitarbeitern. Das war schon eine sehr intensive Zeit.
Eigentlich wollten Sie in die Schule. Das wären 30 von der Klasse, eine Klasse von 30 Leuten gewesen, stattdessen 500 Mitarbeiter als mit erstem Staatsexamen abgebogener Student. Das ist schon eine Herausforderung. Wie groß war der Schreck, als Sie gewählt wurden?
Ja, ich habe schon auch gespürt, dass das eine große Verantwortung ist. Ich habe dann auch schnell in den ersten Wochen im Amt wichtige Dinge auf dem Schreibtisch gehabt. Ich kann mich noch erinnern, als ich meinen ersten Kreditvertrag unterschrieben habe für die Stadt. Monheim war damals mit 120 Millionen Euro verschuldet und irgendwie mussten 4 oder 5 Millionen Euro Kreditvertrag dann verlängert werden. Das sind schon große Dinge, wenn man bis dann ein paar Wochen vorher selber nur als studentische Hilfskraft oder wissenschaftliche Hilfskraft 700 Euro netto im Monat verdient hat. Mhm. Aber ich habe das gar nicht als so große Hürde empfunden, weil ich auch irgendwie dann ein Stück weiter reingewachsen bin. Ich war 5 Jahre vorher schon im Stadtrat. Ich kannte viele Leute auch, die in der Stadtverwaltung arbeiten. Ich hatte meine Parteifreunde auch im Rücken. Und insofern ist das dann so langsam gewachsen.
Und 2014 dann mit einem Traumergebnis wiedergewählt mit 95%. Da müssen Sie ja auch die Älteren gewählt haben. Aber diese erste Wahl, wo dann sofort alle Fernsehsender in ihre Studentenbude gucken wollten und wissen, ob Papa stolz auf sie war, das muss auch mächtig anstrengend gewesen sein. Also nicht, da, wenn man plötzlich merkt, jetzt wird aus der Lust, aus dem Spaß, wir wollen bessere Busverbindungen, wir wollen kommunal was bewirken, wenn da plötzlich ernst draus wird.
Das stimmt, aber auch da sind wir ja als Gruppe langsam reingewachsen. Also schon, dass überhaupt 2 Schülerinnen 1999 in den Stadtrat gewählt wurden mit 6%, das war ja eine kleine Sensation, wo sich sehr, sehr viele Fernsehteams auch die Klinke in die Hand gegeben haben. 5 Jahre später haben wir unser Wahlergebnis verdoppelt. Damals bin ich selber dann auch in den Stadtrat eingezogen, weil ich eben auch kandidieren durfte.
Beim ersten Mal waren Sie nicht dabei, weil Sie zu jung waren. Ne?
Genau,
eine das Partei ist durften Sie nicht gründen, aber dann letztlich Verantwortung übernehmen nicht.
Ja, das ist schade. Ich habe eben auch mit Interesse nochmal in Ihren Nachrichten in Professor Kirchhoff gehört, der sich dafür eingesetzt hat, tatsächlich schon Kindern ab Geburt das Wahlrecht zu geben. Und ich glaube tatsächlich auch, dass das richtig wäre, weil junge Menschen auch nicht erst ab 18, sondern schon ab 14, ab 12 politische Meinungen haben und die auch vertreten können sollen.
Wie kriegt man eine Stadt schuldenfrei? Monheims Bürgermeister Daniel Zimmermann hat das geschafft, binnen 4 Jahren in seiner ersten Legislatur als Bürgermeister. Und diese Großtat ging dann durch die Gazetten, weil er die Gewerbesteuer senkte, statt sie zu erhöhen. Herr Zimmermann, mehr Geld verdienen, indem man weniger fordert?
Ja, damit habe ich mich bei den Bürgermeistern und Kämmerern in umliegenden Städten nicht besonders beliebt gemacht, aber es hat sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben den Steuersatz für die Gewerbesteuer um etwa ein Drittel gesenkt, jetzt über mehrere Jahre die Steuereinnahmen verzehnfacht. Also das war tatsächlich für die Stadt finanziell ein großer Erfolg.
Warum? Weil alle kamen?
Ja, wir haben seitdem 3.500 Jobs dazugewonnen in der Stadt. Das ist ein Plus von mehr als 25%. Es haben sich 300 zusätzliche Firmen in der Stadt angesiedelt. Wir haben damit tatsächlich einen Nerv getroffen von vielen Unternehmen. die nach Möglichkeiten gesucht haben, tatsächlich auch ihre Steuerbelastung zu senken.
Nennen Sie uns mal eine Hausnummer. Die Schulden waren weg. Von wie viel Minus auf wie viel dann sogar ins Plus?
Ja, wir hatten Verschuldung von in Summe etwa 120 Millionen Euro, als ich anfing. Und wir haben seitdem rund 450 Millionen Euro Überschüsse gemacht. Das heißt, wir sind jetzt mehr als 300 Millionen im Plus im Vergleich eben zur Situation, als wir unsere Entschuldung gefeiert haben.
Das ist schön für Monheim, aber schlecht für Umzu. Es fiel das Wort Steueroase. Mhm. Und der SPD-Politiker Peer Steinbrück meinte sogar mal, sie hätten den Unternehmen einfach die goldene Mohrrübe hingehalten. Und haben sie ja die goldene Mohrrübe offenbar gefressen. Aber ja, sind sie eine Steueroase? Kann man das sagen?
Ja, Peer Steinbrück hatte, als er Kanzler werden wollte, seinen Wahlkreis bei uns in Monheim und eigentlich hätte er es besser wissen müssen. Ich denke auch, die Oase, das Bild kann man aufgreifen, die ist eigentlich nichts Besonderes. Da gibt es Wasser, aber sie ist deshalb besonders, weil sie in der Wüste liegt. Und insofern könnte man auch das Bild erweitern und sagen, Nordrhein-Westfalen ist eine Steuerwüste für Unternehmen. Die Gewerbesteuersätze in den NRW-Kommunen sind so hoch wie sonst nirgends in Deutschland, auch europaweit sind die Kommunen damit Spitze in der Unternehmensbesteuerung. Und unser Steuersatz, der liegt dann summa summarum bei 25% für die Unternehmen. Das ist vergleichsweise ein Steuersatz, wie auch in den Niederlanden pauschal erhoben wird.
Aber asterixisch gesprochen ist das schon der Gallier-Effekt, ne? Das kleine Gallierdorf am Rhein.
Ja, das ist schon so. Aber wenn wir tatsächlich Steueroase wären im eigentlichen Sinne, dann müssten wir luxemburgische, irische Steuersätze haben, die irgendwo sich so bei 12,5% bewegen. Davon sind wir weit entfernt. Das lässt das deutsche Gewerbesteuerrecht gar nicht zu.
Herr Zimmermann, Steuern senken, das will zum Beispiel auch die FDP immer und überall. Sie und Ihre Mitstreiter sind aber bei Petow und verstehen sich auch als ganz auf die Region, auf die Stadt konzentrierte Partei. Was unterscheidet Sie denn von Politikern, die immer sagen, naja, Steuernsenkung ist die Lösung? Klingt ja jetzt fast so.
Ja, aber man muss das, glaube ich, immer noch im Verhältnis sehen. Uns geht es ja um auch so einen europäischen Wettbewerb, da zumindest im Mittelfeld mitzuspielen. Jetzt also nicht Steuern senken um jeden Preis, sondern eben auch den Blick zu haben auf Unternehmen, die sich vielleicht genauso gut in den Niederlanden oder in Belgien niederlassen können. Wir haben jetzt gerade es geschafft, dass eine Zentrale von UPS, von dem amerikanischen Paketdienstleister nach Monheim kommt, die genauso gut auch nach London hätte gehen können mit 120 Beschäftigten. Und das sind Unternehmen, die wir versuchen anzusiedeln und wo wir eben auch wettbewerbsfähig sein wollen.
Bei Ihnen hat das hingehauen in Monheim und zwar wirklich auf eine eindrucksvolle Weise. Es ist sicherlich auch die Grundlage gewesen für Ihre Wiederwahl, dieser wirtschaftliche Erfolg. Trotzdem, das ist ja ein Unterschied. Das ist ein bestechend einfacher und logischer Gedanke. Ich fordere weniger und kriege dann mehr, weil alle kommen. Aber es hätte ja auch schiefgehen können.
Ja, wir haben das so schrittweise getan. Also ich habe diese Idee damals ja auch nicht selbst gehabt, sondern es war so ein Gespräch entstanden, damals mit unserem Kämmerer zusammen, aber auch mit verschiedenen Firmen, die auch sagten, Monheim ist eigentlich interessant von der Lage her, aber von den Kosten her dann nicht attraktiv. Und damals ist dann so dieser Plan entstanden und wir haben im Stadtrat erst den Beschluss gefasst, die Steuern zu senken, als wir schon die verbindliche Zusage hatten von verschiedenen Unternehmen, dass sie dann eben auch nach Monheim kommen wollten.
Raffiniert.
Und insofern war das Risiko berechenbar, aber dass es letztendlich so erfolgreich werden würde, haben wir nicht geahnt. Die Planung war eigentlich, dass wir nur die Steuereinnahmen verdreifachen wollten. Unterm Strich haben wir sie verzehnfacht.
Und Sie haben in der ganzen Sache auch ein bisschen Glück gehabt. In der Anfangszeit gab es ein Geldsäben, weil zwei Unternehmen kräftig nachzahlen mussten. Davon haben Sie dann natürlich als Stadt auch profitiert. Trotzdem, Sie sagten eben, ich habe das mit dem Kämmerer besprochen. Wir haben das in der Stadt besprochen. Die Suche nach dem übergreifenden Konsens ist wohl Regierungsprinzip in Monheim und auch von Petow.
Ja, das hat sich ein bisschen gewandelt. In der ersten Wahlperiode, als ich Bürgermeister war, hatten wir keine eigene Mehrheit im Stadtrat. Die Petow-Partei hatte 30%, war gleichauf mit der CDU. Die SPD lag bei knapp über 20%. Also wir waren da auch auf Mehrheitssuchen angewiesen. Mittlerweile haben wir ja eine absolute Mehrheit. Die Petow hat 65% der Stimmen im Stadtrat. Und dadurch sind die anderen Parteien schon ganz automatisch in die Rolle gedrängt, dass sie sich natürlich auch als Opposition verstehen, eher versuchen auch dann Gegenpositionen aufzubauen. Und das hat dazu geführt, dass die Politik im Moment nicht mehr ganz so konsensual verläuft, wie noch in meiner ersten Amtszeit.
Und von dem Geldsegen müssen sie auch immer wieder allerhand abgeben, nämlich 80%. So profitieren dann die anderen Städte indirekt von Monheim?
Ja, das ist tatsächlich auch ein Grund, warum die Steuersätze in Nordrhein-Westfalen so hoch sind, weil der Landesgesetzgeber von den Kommunen auch will, dass wir sehr, sehr viel in den kommunalen Finanzausgleich abführen, mehr als in anderen Bundesländern. Und diese Abgabepflicht ist noch je höher, desto niedriger der jeweilige Steuersatz ist. Und bei uns ist es so, dass wir mittlerweile 80% abgeben müssen.
Ja. Mhm. Sie regieren und Ihre Stadt unter dem Wappen der Gänseliesel, die hält sich den Finger auf den Mund und will die schnatternde Gans zur Ruhe bringen. Ein ganz, ganz, ganz altes Wappen. Wie würden Sie denn das neu und heutig interpretieren?
Ja, wir nehmen das schon noch so als Mahnung, dass man sagt, vielleicht sollte man erst nachdenken, bevor man redet. Vielleicht sollte man auch nichts Schlechtes über seine Mitmenschen erzählen, ehrlich sein. Das Wappen stammt aus dem 17. Jahrhundert. Damals soll das den Amtsvogt, den wir in der Stadt hatten, an seine dienstliche Verschwiegenheit erinnern. Und nochmal zu überlegen, wem man eigentlich was erzählt, kann heute auch noch ganz nützlich sein.
Und sind das immer noch die Freunde aus dem Gymnasium, die den Erfolg jetzt mittragen, oder hat sich das verändert?
Nein, wir haben in den letzten Jahren immer auch wieder neue, jüngere Leute dazu bekommen. Diese Partei ist gewachsen. Als wir sie damals gegründet haben, sind wir so im ersten Jahr auf rund 100 Mitglieder gekommen. Mittlerweile erreichen wir fast die 500-Mitglieder-Grenze. Und es klappt immer noch, dass auch 16-, 17-Jährige neu dazukommen. Vielleicht erstmal im Parteivorstand anfangen, weil sie auch noch nicht für den Stadtrat kandidieren dürfen. Aber dann, sobald sie 18 sind, auch für uns antreten und dann auch in den Stadtrat gehen.
Und Sie haben immer noch 18-Jährige im Stadtrat, die dann womöglich Ihren Bürgermeister auch mal kritisieren, der inzwischen zum alten Eisen gehört.
Die letzte Wahl ist ja jetzt schon 5 Jahre her. Insofern ist unser jüngstes Stadtratsmitglied auch schon mittlerweile 23. Aber wir hatten tatsächlich noch am Wahltag ein Durchschnittsalter unserer Zweidrittelmehrheit von 25 Jahren. Das ist ein sehr, sehr junges Team immer noch. Und das soll auch, wenn im nächsten Jahr wieder gewählt wird, in NRW so bleiben.
Daniel Zimmermann, Bürgermeister von Monheim, sanierte mit ungewöhnlichen Maßnahmen das Stadtsäckel. Mehr Geld kriegen durch weniger Geld einfordern. Davon haben die Monheimer allerhand gehabt. Kostenlose Kita-Plätze zum Beispiel und schnelles Internet. Herr Zimmermann, sprudelt eigentlich bei Ihnen nicht nur die Gewerbesteuer, sondern inzwischen auch der Geysir?
Nein, der sprudelt noch nicht, aber der soll hoffentlich Ende des Jahres, spätestens Anfang nächsten Jahres sprudeln. Das ist ein Kunstprojekt. Wir haben für den Kreisverkehr einen kleinen Kunstwettbewerb ausgeschrieben und Thomas Stricker, ein Schweizer Künstler, der mittlerweile in Düsseldorf lebt, hat dort vorgeschlagen, einen künstlichen Geysir einzubauen mit einer kleinen isländischen Vulkanlandschaft und hat sich mit diesem Vorschlag durchgesetzt, der allerdings in der Öffentlichkeit sehr, sehr kontrovers diskutiert wird.
Also Geysir in einem Kreisverkehr, ich würde da hingucken, Herr Zimmermann, wenn die Fontäne hochgeht und umgehend einen Auffahrunfall verursachen.
Genau, das ist auch Teil der Diskussion, weil wir vermutlich eine Ampel brauchen, um dann für die Zeiten der Geysir-Ausbrüche den Verkehr zu stoppen. Der Geysir soll so etwa alle 1 bis 3 Wochen einmal ausbrechen. Und dann würde tatsächlich die Ampel vorher auf Rot schalten. Und wenn dann keine Autos mehr im Kreisverkehr sind, dann bricht das Wasser aus.
Also der Verkehrsfluss gerät ins Stocken für die Kunst.
Genau, ja. Thomas Stricker hat sehr viel Spaß daran, mit seinen Arbeiten Landschaften zu verbinden, die nicht zusammengehören. Und auch Objekte an Orte zu bringen, wo sie eigentlich auch nicht hingehören. Und ein Geysir in einem Kreisverkehr, das ist so nicht vorgesehen. Aber macht ihn dann wahrscheinlich auch zur Kunst.
Andere haben schlicht gesagt eine Schnapsidee und kostet bloß Geld.
Ja, das ist so. Ich meine, Kunst muss ich immer auch so einer Kritik stellen. Das ist, glaube ich, schon die letzten Jahrhunderte so gewesen und mit Beuys und seiner legendären Fettecke nie anders gewesen. Aber davon lebt auch Kunst, von dieser Auseinandersetzung. Und ich glaube, wenn wir es ernst meinen, dass wir Kunst im öffentlichen Raum fördern wollen, dann können wir keinen Rückzieher machen, nur weil zum Beispiel der Bund der Steuerzahler sagt, wir würden Geld zum Fenster rausschmeißen.
Mhm. Investitionen in Kultur, sie sollen unter anderem bei Ihnen auch gehen in ein sehr ungewöhnliches Haus des Künstlers Hans Mack. Das sieht schon von Weitem ganz merkwürdig aus. Beschreiben Sie es uns ein bisschen.
Ja, wir nennen es bei uns im Ort die Mack-Pyramide, weil es tatsächlich auch diese Form hat. Im Innenhof hat Professor Mack Glasplatten, metallbedampfte Glasplatten aufgehängt, die bei Lichteinfall wirklich ganz tolle Reflexionen und Brechungen, bunte Farbenspiele erzeugen. Es gibt aber auch einen eigenen Raum, in dem er Fliesen aus Holz, Metall und Keramik zu einem Kunstwerk verbunden hat. Das ist ein ganz besonderes Haus. Es war jetzt seit 20 Jahren in Privatbesitz. Die Stadt hat es dieses Jahr gekauft und wir wollen dort auch ein kleines Kulturzentrum schaffen.
Das sind die künstlerischen Anstrengungen, die letzte womöglich weniger umstritten als der Geysir. Sie investieren aber auch in andere Kulturen. Es soll 2 neue Moscheen geben in Monheim. Auf dem einen Grundstück wird seit einer Woche gebaggert, habe ich mir sagen lassen. Diese Moscheen waren auch deshalb umstritten, weil man sich natürlich fragt, braucht eine 40.000 Einwohnerstadt 2 Moscheen?
Naja, wir haben 2 Moscheegemeinden, wir haben auch mehrere christliche Gemeinden, wir haben sogar 3 verschiedene Fußballplätze. Also insofern sind wir kein Dorf. Und ja, es gibt eine türkisch-islamische Gemeinde, die zum DITIB-Verband gehört, und eine eher marokkanisch-arabisch geprägte Gemeinde, die jeweils auch in unterschiedlichen Sprachen beten und deshalb natürlich auch das Recht haben sollen, ihre eigenen unterschiedlichen Moscheen zu betreiben.
Ja, die Diskussion entzündete sich auch weniger an den Moscheen und am Beten als an DITIB. Das ist ja eine muslimische Organisation, die immer mal wieder mit ihren Imamen gegen Ungläubige hetzt, auf sich aufmerksam macht und deren Beobachtung durch den Verfassungsschutz immer mal wieder im Raum steht. Ist das für Sie ein vertrauenswürdiger Partner?
Ja, ich kenne die Wohnheimer DITIB-Vertreter schon sehr, sehr lange. Die haben auch in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten sich immer sehr, sehr positive Integration eingebracht. Selbst jetzt in diesen jüngsten Zeiten, auch nach dem Putschversuch in der Türkei, wo ja auch es viel Ausgrenzung gab von den sogenannten Gülen-Anhängern, hat unser Moscheevorstand sich immer auch fürs Miteinander ausgesprochen, gesagt, auch wer irgendwie sich zu Gülen zugehörig fühlt, ist in der Moschee willkommen. Alle, die dorthin kommen, dürfen dort auch beten, wenn sie sich ordentlich verhalten. Und wir haben das Ganze noch auf eine vertragliche Grundlage gestellt. Das heißt, beide Moscheevereine, auch DITIB, haben sich verpflichtet, in ihren Moscheen dafür zu sorgen, dass dort im Einklang mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung Religionsausübung stattfindet. Und wir haben tatsächlich auch einen Rücküberlassungsanspruch, dass wir diese Grundstücke zurückfordern dürfen, falls die Gemeinden dagegen verstoßen sollten.
Hallo?
Ja.
Eben habe ich Sie nicht mehr gehört.
Ach, okay.
Da war aber eine kleine Unterbrechung. Also Sie haben die Grundstücke geschenkt gegen die Zusage, dass sich an alles gehalten wird. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, wir haben Auflagen gemacht im Kaufvertrag. Die sind auch ins Grundbuch eingetragen worden. Und sollte jetzt tatsächlich dort irgendein Hassprediger auftreten, was ich unseren beiden Vereinen überhaupt nicht zutraue, das würden die nicht tun, aber sollten sie es doch machen, dann können wir das abmahnen und dann im Wiederholungsfall tatsächlich denen auch das Grundstück entziehen.
Das ist alles geregelt?
Genau.
Wann sollen die beiden Moscheen denn eingeweiht werden?
Ich hoffe bald. Ich hoffe auch, dass das Orte für Begegnung und Miteinander werden. Es gibt einen sehr, sehr engagierten Arbeitskreis bei uns in der Stadt, Christen treffen Muslime, wo die beiden christlichen Kirchen sich engagieren und eben auch mit den muslimischen Gemeinden Dialog pflegen, wo dann zum Beispiel auch das österliche Fasten mit dem Ramadan verglichen wird. Was gibt es an Gemeinsamkeiten und Unterschieden? Und solche Arbeitskreise, wenn die sich dann auch in Gemeinderäumen in den islamischen Gemeinden treffen könnten, wenn dort auch Bürger hinkommen könnten. Und selbst wenn es vielleicht auch eine Diskussionsveranstaltung zur Rolle von Frauen im Islam geht, dann sind das, glaube ich, alles wichtige Begegnungsmöglichkeiten, für die diese Moscheen eben auch Räume darstellen werden.
Daniel Zimmermann als Gast, dem Bürgermeister von Monheim, der das schon mit 27 Jahren geworden ist und durch den Gewerbesteuer-Coup zumindest in seiner eigenen Stadt da einen Riesenerfolg verbucht hat. Das gilt als Mustergemeinde, Herr Zimmermann, immer noch junger Bürgermeister auf dem Fahrrad, unideologische, familienfreundliche Politik, ein goldenes Image wie ein Paradies. Sagen Sie, haben Sie nicht schon Horden von Journalisten in Monheim unterwegs auf der Suche nach der Problemzone gehabt?
Nee, zum Glück nicht.
Aber, kann ich mir gar nicht vorstellen.
Nein, aber trotzdem natürlich, in so einem Amt unterliegt man auch einer öffentlichen Kontrolle. Das nehmen aber die Monheimer auch wahr, die immer sehr, sehr kritisch sind, egal was wir machen, das auch zu begleiten in Bürgerbeteiligung und so weiter. Insofern brauchst du auch gar nicht so viel Öffentlichkeit von außen. Das machen die Monheimer schon selbst.
Ist das Regieren in gewisser Weise schwerer geworden, trotz mehr Erfahrung?
Naja, ist natürlich jetzt auch durch unsere absolute Mehrheit im Stadtrat ein bisschen konfrontativer geworden gegenüber den anderen Parteien, die auch gesehen haben, dass sie sich stärker noch positionieren müssen. Dass ich bei der letzten Bürgermeisterwahl 95% der Stimmen bekommen habe, lag auch daran, dass SPD und CDU gar keine eigenen Kandidaten aufgestellt hatten.
Irgendein Grüner hat sich geopfert, nicht?
Genau, ja. Und der hat dann auch gesagt, er würde kandidieren, um ja auch eine demokratische Wahl zu ermöglichen. Das ist natürlich als eigenes Programm auch zu wenig. Insofern ja, stehen die anderen Parteien jetzt unter dem Druck, auch stärker Positionen beziehen zu müssen, eigenes Profil zu erarbeiten. Und das hat insgesamt auch schon die Politik ein Stück weit kontroverser bei uns im Ort gemacht.
Wären Sie nicht auch in der Gefahr, sowas wie der kleine König von Monheim zu werden?
Naja, dafür muss ich ja trotzdem alle 5 Jahre mich einer Wahl stellen. Das gibt es in der Monarchie, soweit ich weiß, nicht. Also insofern sehe ich diese Gefahr nicht. Und eine Stadtverwaltung und ein Stadtrat, die dürfen auch nicht alles machen, sondern die stehen auch unter der Obhut von Gesetzen, unter der Kontrolle von Gerichten. Bürger dürfen auch gegen Entscheidungen des Stadtrats notfalls Klage einreichen, wenn sie sich da betroffen fühlen. Also das ist alles ja in der Demokratie, denke ich, auch überschaubar, selbst mit 2/3 Mehrheit.
Ist das Geheimnis des Erfolgs, falls es eins gibt, die Suche nach dem Konsens? Denn ich meine, letztlich waren es ja oft große Koalitionen. Mal haben sie mit der SPD zusammengearbeitet, mal mit der CDU. Also sich immer bemüht, vor dem Hintergrund, wir sind eine Kommune, wir müssen sowieso zusammenhalten, das gemeinsam zu regeln. Letztlich. Oder sehe ich das von außen falsch?
Ja, da ist schon was dran. Wobei wir natürlich auch versuchen, innerhalb unserer Partei diesen Konsens hinzubekommen, auch unterschiedliche Themen zusammenzubringen. Also das, was wir mit der Gewerbesteuer machen, das ist ja quasi wirtschaftsliberal irgendwie aus dem Lehrbuch. Andererseits investieren wir sehr, sehr viel in Bildung, auch in Infrastruktur für Familien und Kinder. Das ist Politik, die genauso gut von der SPD kommen könnte. Wir arbeiten jetzt sehr, sehr stark auch nochmal im Klimaschutz. Wir haben gerade alle Haushaltskunden in Monheim auf Ökostrom umgestellt. Das spart 10% CO2-Ausstoß. Das könnte genauso gut von den Grünen stammen. Also wir versuchen da schon auch viele Politikbereiche zusammenzubringen und immer zu überlegen, was das Beste für diesen Ort ist.
Aber so immer der Grundsatz Ortsverbesserer statt Weltverbesserer, dieser alte Peto-Grundsatz, Peto, ich fordere, der gilt wohl immer noch.
Ja, das ist ja auch das Schöne an Kommunalpolitik, so diese Nähe und auch mit den Leuten aushandeln zu können vor Ort, in welcher Stadt man eigentlich leben möchte. Und gerade solche Bürgerbeteiligung, um dann mit Leuten auch darüber ins Gespräch zu kommen, wie ein bestimmtes Bauprojekt ablaufen soll. Das macht mir sehr, sehr viel Spaß, weil genau diese Verhandlung, dieser Austausch, das ist ja Kommunalpolitik, wie sie sein soll. Und ich glaube, wie auch Demokratie funktionieren muss, dass man nicht im stillen Kämmerlein sitzt und irgendwelche Meinungen auf Facebook postet.
Das hört man und das glaube ich Ihnen. Aber dass Sie sich nie mit den eigenen Leuten mal richtig gezopft haben, dass Sie nicht mal in diesen 10 Jahren richtig von Schrubber gelaufen sind, das glaube ich Ihnen nicht. Also was war denn, wenn Sie zum Beispiel sagen, das erste Jahr war verdammt schwer, was war denn für Sie so schwer?
Ob Sie es mir glauben oder nicht, bei uns in der Gruppe gibt es einen großen Zusammenhalt, eine große Loyalität auch untereinander. Und wenn es mal Konflikte gibt, dann haben wir die immer sachlich, argumentativ ausgetragen. Ich bin auch kein Choleriker, ich werde auch nicht laut in meiner Natur. Und da von dieser Art gibt es auch viele andere. Also insofern tragen wir da schon sachlich miteinander aus. Aber das erste Jahr war deshalb so besonders hart, weil ich natürlich in dieser Zeit sehr, sehr viel gelernt habe, auch darüber, wie so ein Rathaus, wie eine Stadtverwaltung funktionieren. Weil ich diesen Ort noch besser kennenlernen wollte. Ich meine, ich bin dort aufgewachsen, aber ich bin nicht bei jedem Verein mal gewesen. Ich kannte die Kaninchenzüchter nicht, ich kannte die Schützenvereine nicht. Man bewegt sich ja doch auch irgendwie so in einem eigenen Umfeld, in einem eigenen Freundeskreis. Und das jetzt zu erweitern, wirklich auch alle Gruppen, Vereine, Schulen, Kindergärten zu besuchen, das war zeitlich einfach wahnsinnig intensiv.
Sie hatten ja bis dahin Physik und Französisch studiert, auf Lehramt, das erste Staatsexamen noch gemacht, dann Bürgermeister geworden. Wollen Sie die Biege überhaupt mal wieder zurückgehen oder wollen Sie auf ewig Bürgermeister von Monheim bleiben, wenn es nach Ihnen geht?
Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, dieses Amt immer so auszuüben, dass mir die Inhalte wichtiger sind als die Frage, ob ich weiter Bürgermeister bleibe. Also auch diese Sache mit den Moschee-Grundstücken, die ja sehr kontrovers diskutiert worden ist, Ich glaube, ich wäre lieber abgewählt worden, wenn ich die Bürger nicht davon überzeugt hätte, dass es eine gute Sache ist, als von vornherein auf diesen Vorschlag zu verzichten. Und ich glaube, das gehört in der Politik auch dazu, dass man sich nicht abhängig machen darf, dass man nicht versucht sein darf, dann irgendwie falsche Kompromisse zu machen, nur um irgendwie im Amt zu bleiben. Und mit dieser Einstellung bin ich bisher ganz gut gefahren. Und
aber die Kurve zum Lehrerberuf ist auch weg, nicht? Wäre ja doch merkwürdig, wenn der frühere Bürgermeister plötzlich als Referendar in der Klasse sitzt.
Das muss ich ja nicht unbedingt in Monheim machen. Aber es ist ja tatsächlich so, sollte ich jetzt nicht wiedergewählt werden nächstes Jahr, dann habe ich ja immer noch fast 30 Berufsjahre vor mir. Also irgendetwas anderes werde ich mit Sicherheit auch noch machen.
Mhm. Also Sie möchten das auch nicht auf ewig machen?
Nein, ich glaube, das tut einem Ort auch nicht gut, wenn ich jetzt irgendwie 20, 25 Jahre im Amt sein sollte. Ich will jetzt auf jeden Fall bei der nächsten Wahl nochmal antreten. Ich habe jetzt 10 Jahre um, würde gerne noch eine Amtszeit auch machen. Mhm. Aber am Ende entscheiden es die Monheime, wie lange sie mich haben wollen.
Aber gibt es für Sie auch Träume jenseits von Monheim für sich selbst?
Ja, natürlich. Also ich reise auch sehr, sehr gerne. Ich halte jetzt unsere Stadt nicht für den Nabel der Welt. Mir ist sie sehr, sehr wichtig. Aber natürlich schaue ich auch, was es außerhalb gibt. Ich finde in diesem Kontext auch so Begegnungen mit unseren Partnerstädten sehr, sehr schön, weil es nochmal die Möglichkeit schafft, jetzt nicht irgendwie so touristisch in einem anderen Land unterwegs zu sein, sondern wirklich Menschen auch kennenzulernen, ihre Einstellungen in Polen, in Frankreich, in Israel, überall dort, wo wir auch Partnerstädte haben. Und das sind Dinge, die mich auch sehr, sehr interessieren.
Daniel Zimmermann, Bürgermeister von Monheim, und hat in jungen Jahren die Partei gegründet, zu der er bis heute gehört, nämlich PETO. Die gibt es nur in Monheim. Ist das Modell eigentlich übertragbar auf das Land, den Bund? Was meinen Sie?
Ja, wir haben oft darüber diskutiert, ob wir jetzt irgendwie auch noch für Landtags- oder Bundestagswahlen antreten wollen, uns aber letztendlich immer dagegen entschieden. Nur an und für sich glaube ich schon, dass das Modell übertragbar ist. Ich glaube auch, dass Kommunalpolitik in vielen Orten so funktioniert und auch eigentlich nur so funktionieren kann, dass Menschen jetzt, egal ob sie jung oder alt sind, sich ja für ihren Ort engagieren, ihre Ideen einbringen und dass man eben vor Ort ausverhandelt, wie man in der Stadt miteinander umgehen möchte, welche Angebote es geben soll und wie man das finanzieren will.
Rekrutiert PETO denn seinen Nachwuchs immer noch aus dem Gymnasium Monheim? Und Sie selbst gehören inzwischen zur parteiinternen Veteranengruppe, Ältestenrat oder sowas?
Nein, wir haben tatsächlich mit so ein bisschen Augenzwinkern auch auf die SPD-Senioren, die sich ja 60 plus nennen, eine Arbeitsgemeinschaft gegründet, die wir 30 plus nennen. Und da sind tatsächlich auch Erwachsene jeden Alters, teilweise auch bis ins Rentner-Seniorenalter dabei, die allerdings jetzt keine Ämter irgendwie im Stadtrat anstreben oder für den Vorstand kandidieren, sondern die sich einfach so einmal im Monat mit uns treffen. Wir machen so Themenabende mit denen und dann einfach Inhalte diskutieren.
Aber da sind Sie dann der Alte, ne?
Genau, da gehöre ich jetzt schon dazu. Mhm. Andererseits ist uns das super wichtig, auch immer wieder neue junge Leute für die Kommunalpolitik zu interessieren. Das klappt. Wir haben immer wieder auch neue Beitritte und wir werden jetzt auch nächstes Jahr für die Stadtratswahl versuchen, wieder neue junge Kandidaten aufzustellen.
Eines wollen wir noch klären, Herr Zimmermann, nachdem wir mit PETO auch begonnen hatten. Wo ist die berühmte Hüpfburg geblieben, die immer von Termin zu Termin geschleppt wurde?
Die gibt es noch. Und natürlich, die blasen wir auch noch regelmäßig auf. Wir haben uns mittlerweile so einen alten T3-VW-Bus besorgt, den auch noch in Parteifarben beklebt. Und mit dem transportieren wir die durch die Stadt und machen da immer auch mal wieder so kleine Stadtteilfeste, Veranstaltungen. Das ist immer ein guter Anlass, auch um mit Eltern ins Gespräch zu kommen, während die Kinder dann auf der Hüpfburg sind.
Und die Eltern essen Waffeln?
Meistens, ja.
Nach wie vor. Das war nämlich das zweite obligatorische bei PETO. Erst die Hüpfburg und dann die Waffeln. Und das mündete dann in eine 10-jährige Bürgermeisteramtstätigkeit, die noch erfolgreich weitergeht, in Monheim am Rhein. Herr Zimmermann, ich wünsche Ihnen persönlich alles Gute und für die Stadt natürlich auch, wie immer und wie lange Sie da noch Bürgermeister bleiben werden.
Dankeschön. Vielen Dank für das Gespräch.
Einen schönen Tag Ihnen noch.
Wünsche ich Ihnen auch.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.